Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Was machen wir denn heute?
Fleisch.
Fleisch. Das ist ja dein Lieblingsthema, Fabian.
So willst du jetzt den Podcast anfangen?
Ja, so will ich den Podcast anfangen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Du bist ja richtig Veganer.
Ja.
Und wenn wir mal essen gehen und mit den anderen Freunden vom TikTok und Podcast-Team essen gehen, dann bist du eigentlich jemand, der, wenn es nichts Veganes gibt, aufstehst und woanders hingehst.
Ja, das ist auch vielleicht so ein bisschen so ein Überlebensinstinkt. Ich finde es lustig, dass wir die Folge einfach, ich dachte, wir überlegen uns ein total cooles Intro, aber wir fangen sie jetzt einfach an.
Wir sind
authentisch,
drin.
Schön.
Ja.
Ich meine, das kam, bis jetzt kam es ja nur einmal vor, das war bei dir in Starnberg, dass ich ja wirklich das Restaurant verlassen habe. Es klingt jetzt so fies, als hätten wir einen riesen Streit gehabt. Die Kellner und Kellner, Kellnerinnen, die waren ja cool.
Das war alles damit. Ganz cool, ja.
Genau, ich bin ja nur kurz um die Ecke gegangen, weil ich glaube, da gab es...
Du warst eine Stunde weg.
Echt?
So lange? Ja, du warst eine Stunde weg.
Ich habe einen veganen Burger gegessen, weiß ich nicht.
Ja, so, und ich dachte mir, der Fabian ist wirklich prinzipientreu. Also das hat bei mir wirklich großen Eindruck hinterlassen, weil es gibt ja so Menschen, die dann irgendwo sagen, naja, jetzt sind meine Werte nicht mehr so opportun im Augenblick oder jetzt stehe ich nicht auf oder jetzt bleibe ich halt sitzen
ne,
oder jetzt gehe ich über das meine Maximen hinaus, breche meine Regeln, meine Werte. Nee, hast du nicht gemacht.
Ja, mir ist das auch in einer gewissen Form natürlich aus ganz vielen Gründen, auf die wir gleich noch eingehen, wichtig, dass ich mich vegan ernähre, aber auch, was du gerade schon richtig sagst, ich wäre auch von mir selbst enttäuscht, wenn ich immer wieder eine Ausnahme machen würde. Also ich kann Leute verstehen, ich habe schon Geschichten gehört, da waren Menschen, die sind durch den Dschungel irgendwie wochenlang gewandert und dann gab es irgendwie nur die Möglichkeit, irgendwo Fleisch zu essen, bei Menschen, die dort lebten und gekocht haben. Also die wildesten Geschichten, wo ich auch gesagt habe, so ja, okay.
Würdest du dich da verhalten in so einem Fall?
Ich glaube, ich würde mich vorher darüber informieren, ob ich da überhaupt irgendwo was essen kann. Also das waren oft auch so Stories, wo ich mir gedacht habe, habt ihr vorher nicht mal gegoogelt, ob es vielleicht wirklich so schlau ist, als Veganer sich einfach im tiefsten Dschungel aussetzen zu lassen und darauf zu hoffen, dass die dort lebenden Ureinwohner und Ureinwohnerinnen jetzt veganes Essen machen?
Da gibt es ja eine ganz, ganz, ganz schwierige und schlimme Geschichte, als mal ein Flugzeug in den Anden abgestürzt ist.
Ah, mit der, oh ja.
Und über Monate die Überlebenden das Fleisch der Toten gegessen haben.
Ja.
Das ist ja nicht makaber, sondern das ist eine ganz schmerzhafte und emotional bewegende Geschichte, weil sie natürlich an eine Frage rangeht, wie zentral sind und unbeugsam bin ich mit meinen Werten.
Ja, natürlich auch ein krasses Beispiel, was ja natürlich dann auch in Anführungszeichen wenig dann noch, ich sag mal, mit der veganen Ernährung zu tun hat.
So,
wenn du in solch einer Notsituation landest, ob du jetzt ob du dich vegan ernährst oder ob du Fleisch isst, ist ja dann eigentlich egal. Es geht ja ums reine Überleben.
Überleben, das
und
heißt,
du tust im Grunde alles dafür.
In der Maslow'schen Bedürfnispyramide, wo es um das Thema Überleben ganz unten und fundamental geht, würde ich sagen, da gelten dann auch andere Logiken.
Ja, also in der Situation, also das kannst du jetzt natürlich nicht übertragen auf den Lifestyle.
Ist eine schwierige Diskussion, ja.
Ja, wo ich aber gerade drauf eingehen wollte, was ja oft dann auch kommt, was man mir gerade auch immer wieder vorwirft, sind so Sachen wie, ja, Veganismus sei ja ein netter Trend, gutes Konzept, aber wird ja in ein paar Jahren sowieso wahrscheinlich durch wieder einen anderen Trend, in Anführungszeichen.
Wie lange machst du das schon?
Genau, ich bin zum Beispiel seit 5,5 Jahren, fast 6 Jahren Veganer.
Und also, wie bist du, was war der Trigger?
Ich habe damals jemanden kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo er lustigerweise, also es war so eine YouTube-Veranstaltung, und er hat einen veganen Burger gegessen und ich habe einen Burger mit Fleisch gegessen. Und ich saß vor ihm und habe gesagt so, oh, sieht ja ganz nett aus, aber ich könnte mir niemals vorstellen, auf Fleisch zu verzichten.
Ja.
2014, Aussage von mir, können 1000 Leute bezeugen, ich habe den ganzen Tag mit ihm diskutiert, auch wie toll ich das finde, was er tut, aber dass ich mir das gar nicht vorstellen kann bei mir. Und dann habe ich irgendwann einfach eine Woche später aufgehört, Fleisch zu essen. Aber einfach, also ich habe es mal ausprobiert und dann paar Wochen später habe ich auch auf alle anderen Produkte verzichtet.
Ja, und hat er dich sozusagen mit seinen Argumenten überzeugt?
Ja, und ich wollte selbst aber auch, also es war auch so ein Stück weit so ein Selbstexperiment, was ich erstmal angefangen habe. Ich wollte selbst auch erstmal wissen, ob ich überhaupt das machen kann. Es war natürlich ökologische Aspekte und Tierschutzaspekte im Hintergrund, die mich dazu getrieben haben. Aber ein wesentlicher Faktor war, dass ich mir auch selbst beweisen wollte, dass ich das zumindest, also anfangs habe ich mir gesagt, ich mache das mal einen Monat. Und aus dem Monat wurde ein Jahr und aus dem Jahr sind jetzt fast 6 Jahre geworden.
Also das ist eine ganz spannende Sache. Also Steven und ich, wir sind weder Vegetarier, geschweige denn Veganer, aber wir beginnen mehr und mehr Produkte, die vegan sind, zu essen. Und tatsächlich, da ist so, bei mir ist so ein bisschen, ist auch so was im Kopf, das Thema, was trage ich zur Umwelt bei, zum Thema Klima, aber auch zu meiner eigenen gesunden Ernährung.
Ja.
Und dann probiere ich gerade so aus, wie ich damit umgehe. Und das Interessante ist, wenn man das mal macht, ist es eigentlich ganz anders, als wie man es sich vorstellt.
Ja, es gibt ja, also man hört ja auch die verschiedensten Meinungen, gerade wenn es ums Thema Ernährung geht. Und immer wieder auch beim Thema Veganismus. Die meisten, also wir haben ja in Deutschland nicht einmal 2% VeganerInnen.
Aber fast 10% Vegetarier.
Ja, ich glaube sogar knapp darüber. Und vor allem, ich glaube, es sind über 50% Flexitarier. Also Menschen eben wie du, die sagen, ich verzichte nicht ausschließlich jetzt auf Fleisch und Fisch und Milch und Eier etc., aber ich möchte halt weniger konsumieren. Und da kommt ja oft auch dann direkt die Frage, oder steht die Frage im Raum, brauchen wir quasi nur VeganerInnen auf der Welt oder reicht es auch schon, weniger zu konsumieren?
Wie sind für dich Vegetarier so halbe und Flexitarier so viertels gute Menschen? Wie ist denn das in deinem Kopf?
Dazu möchte ich keine Aussage tätigen, aber in der veganen Community.
Wieso nicht?
In der veganen Community macht man schon immer mal wieder mit so einem zwinkernden Auge Witze über Vegetarier, über Flexitarier. Aber
also Witze machen ist das eine.
Genau, nein, ich finde.
Wie viel Respekt habt ihr vor Flexitarier?
Ich habe vollen Respekt und ich finde es auch toll, zum Beispiel meine Eltern sind mittlerweile auch fast VeganerInnen. Klar essen die immer mal wieder ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch, aber so viel weniger. Und da bin ich ja auch schon stolz drauf. Und ich würde jetzt niemals denen vorwerfen, sie seien sie wären quasi schlechte Menschen und genauso schlimm wie die, die den ganzen Tag Fleisch essen. Also man muss da differenzieren und ich bin kein Veganer, also der sofort Menschen verurteilt.
Du würdest jetzt mich
jetzt
nicht so als in die Kategorie, in eine Schublade tiefer einstufen. Aber
du bist auf einem guten Weg, würde ich die Kategorie
nehmen. Ja, aber es würde wahrscheinlich doch einige deiner Gesinnungsgenossen geben, die mit mir nichts zu tun haben wollen.
Vor allem. Man hat da oft auch ein verzerrtes Bild. Zum Beispiel, und da wollte ich nämlich gerade auch drauf kommen, wir haben ja heute auch wieder einen Gast, also, beziehungsweise wir haben Gastkommentare von der PETA bekommen. Und auch da könnte man ja denken, also alle PETA-Mitarbeiter sind ultra radikal und hassen dich sofort, wenn du Fleisch
isst. Hat so ein bisschen auch den Eindruck
drauf. Das ist also das, was ich, und ich arbeite mit der PETA jetzt seit mehreren Monaten zusammen, den Eindruck, den ich bekommen habe, das ist ein ganz anderer. Und um darauf direkt schon mal einzugehen, wir haben nämlich Kommentare von, ich muss mal eben nachgucken, Dr. Edmund Haferbeck. Ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich der richtige Name. Und ihn haben wir nämlich auch gefragt, welche Auswirkungen hat denn der Konsum von tierischen Produkten erstmal auf die Gesundheit des Menschen?
Die gesundheitlichen Schädigungen sind ebenfalls seit Jahrzehnten nachgewiesen. Alle Organisationen warnen vor einem hohen Fleischkonsum. Diejenigen Organisationen, die dem Establishment angehören, verlangen schon seit vielen Jahren die über die Hälfte des Fleischverzehrs zu reduzieren. Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes, Übergewicht und vieles mehr werden von tierischen Produkten befördert. Die schädlichen Keimbelastungen aus der Massentierhaltung und der Gülleaustragung verursachen jedes Jahr über 30.000 Todesopfer. Schädlicher kann kaum ein Nahrungsmittel sein.
Ich habe tatsächlich auch letztens eine ziemlich krasse Dokumentation, gibt's glaube ich auf Netflix gesehen, ich glaube What the Health heißt die, wo auch nochmal ganz klar gezeigt wurde, dass wir oft, also ich habe zum Beispiel auch jahrelang geglaubt, dass Diabetes durch Zucker. Und übermäßigen Zucker verursacht wird. Was mir aber gar nicht bewusst war, was mir diese Dokumentation gezeigt hat, ist, dass alleine durch Zucker man eigentlich gar kein Diabetes bekommen kann, sondern nur durch das Zusammenspiel mit meist überwiegend einem hohen Konsum von tierischen Produkten so viele Menschen an Diabetes erkranken. Also für jeden da draußen, der sich für dieses Thema hier gerade interessiert, kann ich auch nochmal nach diesem Podcast What the Health empfehlen.
Ja, aber
hat er gerade auch angesprochen.
Ja, aber Fabian, jetzt, ich meine, also wir machen ja vieles, was unserer Gesundheit nicht zuträglich ist. Ich habe zum Beispiel zu wenig Bewegung. Ich sitze zu viel da. Ich weiß, was das im Grunde für meinen Kreislauf und für mein Herz auslöst.
Ja.
Ich esse ungesund. Ne? Ich habe zu viel Kilo zugenommen. Also der Mensch macht ja vieles, was seiner Gesundheit nicht zuträglich ist. Die eine Seite ist ja die Selbsterkenntnis.
Ja.
Aber eigentlich vermute ich, dass ihr Anti-Fleisch-Menschen auch den Menschen erziehen wollt.
Es gibt
und zwar zu einem gesunden Erleben.
Ja.
Leben.
Es gibt ein Riesenproblem. Und das ist ein Problem, dass die meisten Menschen, sobald Menschen wie du gerade wir, also zum Beispiel ErnährungswissenschaftlerInnen oder auch VeganerInnen das ansprechen, gar nicht mehr zuhören wollen. Und zwar wurden wir jahrelang falsch unterrichtet, aber auch erzogen, was das Thema Ernährung angeht. Wir werden auch von der Industrie, aber sogar von staatlich geförderten Programmen regelrecht verarscht.
Also wenn bist du zum jetzt Beispiel, für Aufklärung oder wie ist das?
Ich bin für Aufklärung, aber pass auf, ein Beispiel, was ich nur geben möchte. Wenn du Diabetes hast und du googelst das, zum Beispiel in den USA, dann kommst du recht schnell auf eine Seite, die von den USA selbst finanziert wird. Also vom Staat, die dich aufklären soll, was du jetzt tun kannst. Und ja, da stehen auch so Dinge wie vermutlich auch Sachen wie mehr Bewegung und dies und das zum Ausgleich. Gehst du aber in die Kategorie Rezepte, werden dir überwiegend Rezepte mit Fleisch und tierischen Produkten empfohlen.
Aber die Frage ist ja, wie gehe ich damit um?
Nein, pass auf.
Ich glaube, ich bin da katholischer, als du denkst.
Die meisten AmerikanerInnen, wenn sie auf diese Seite gehen, weil das ist eine Gesundheitsorganisation, das ist so, wie als wenn du auf die Seite der WHO gehst. Und auch auf der Seite von der WHO sind diese Aussagen immer wieder abgeschwächt worden. Du kannst, wenn du versuchst, dir ein Wissen anzueignen, wie du gesund leben willst, irgendwann gar nicht mehr durchblicken, was jetzt eigentlich gesund für deinen Körper ist.
Was heißt das?
Und wenn
was?
Man, pass auf, jetzt kommt das Größte, worauf ich eigentlich hinaus will. Ganz viele WissenschaftlerInnen haben bei den Betreibenden dieser Seiten, bei diesen staatlichen Institutionen angerufen und gefragt, warum empfiehlt ihr zum Beispiel Rindfleischrezepte, die maßgeblich Diabetes fördern für Diabetespatienten? Und es wurde aufgelegt. Es wurde kein Statement abgegeben.
Ja, alles in Ordnung. Wahrscheinlich.
Ich will nur eben erklären.
Ja, aber das ist doch, wahrscheinlich hat da die Industrie ein Stück das Thema gesponsert. Dann muss man sagen, Industrie nimmt keinen Einfluss auf Gesundheitspages der Regierung. So. Aber die Frage, die ja viel wichtiger ist.
Ja.
Ist ja, wie gehen wir mit dem Thema um, dass dieser hohe Fleischkonsum gesundheitsschädlich ist. Bist du jetzt jemand, der sagt, ich will den Menschen das Steak verbieten? Bist du dafür, es zu rationieren? Oder sagst du, wir brauchen eine neutrale Aufklärung? Oder wie gehst du jetzt mit dem Thema um? Denn ich, als jemand, der zutiefst sagt, ich glaube, dass Menschen das Recht haben, sich selber auch Schaden zuzufügen.
Jeder Mensch hat das Recht, sich selber auch Schaden zuzufügen. Das
und,
trifft
und
auch
wie gehst,
auf...
Und ja. Das, wie gehst du mit dem Thema um?
Nein, wie ich gerade angefangen, jeder Mensch hat das Recht darauf. Jeder Mensch darf auch meinetwegen rauchen. Jeder Mensch darf trinken, bis er umfällt. Das Kernproblem bei dieser ganzen Debatte ist, dass immer wieder Leuten wie mir, aber auch teilweise ganzen Parteien, wie zum Beispiel den Grünen, vorgeworfen wird, sie wollen, wie du auch gerade schon gesagt hast, zum Beispiel das Steak für den klassischen deutschen Haushalt verbieten. Dass man zum Beispiel kein Steak mehr im Supermarkt kaufen kann.
Also da war ja mal der Vorschlag eines Veggie Days.
Genau.
Und zu sagen, an diesem Tag gibt es nirgendwo mehr Fleisch. Das heißt, der Mensch wird zum Guten erzogen.
Ja, du, das ist eigentlich die richtige, weil das Problem ist, dass man immer wieder als so ein Feind der Menschen angesehen wird, obwohl der Hintergrundgedanke ja eigentlich der ist, dass wir ernähren tagtäglich knapp 70 Milliarden Tiere.
Aber willst du den Menschen zum Guten bekehren oder willst du ihm die Möglichkeit zur Einsicht lassen und auch die Freiheit, dass er sich selber schaden
kann? Darauf will ich hinaus. Nur würde ich gerne immer wieder auch vielleicht ein paar Infos hier teilen, damit man auch ein bisschen Einsicht bekommen kann. Wir ernähren 70 Milliarden Tiere. Wir schaffen es nicht mal, 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Wenn wir mit mehr Menschen versuchen, mehr Fleisch, also in dem Konsum, den wir heutzutage haben, weiterzuführen, dann wird das gar nicht möglich sein.
Das ist Analyse.
Das ist das Kernproblem. Es will dir niemand dein Steak verbieten. Es geht nur einfach nicht mehr.
Ja, was ist dann die Maßnahme?
Bildung, was ja auch immer dein erster Ansatzpunkt ist, ja? Gerade im, also zum Beispiel Ernährungspyramiden, die man vor 30 Jahren gelehrt hat, müssen einfach umgestellt werden. Aber das sagt ja eigentlich auch jeder Ernährungsexperte. Da musst du nicht
also gute Bildung. Gute Bildung
das muss zum in der
Thema
Schule
Ernährung beispielsweise.
Dann aber auch, es darf nicht sein, dass wenn du in den Supermarkt gehst, mehr für zum Beispiel ein Kilo Hackfleisch, weniger für ein Kilo Hackfleisch zahlst, als für das Kilo Veggie-Hack oder veganes Hack. Also gerade auch die Preisunterschiede und wie
das eben gefördert wird.
Da wiederum bin ich wahrscheinlich auch einer anderen Meinung als ganz viele VeganerInnen da draußen. Also ein Leitfaden gibt es da nicht. Meiner Meinung nach müsste das zum einen staatliche
Preisbildung
subventioniert werden. Jetzt willst du mich wieder vielleicht...
Nee, da bin ich durchaus... Also, es gibt ja einen Bio-Bonus.
Genau, in diese Richtung. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Unternehmen, und da bin ich vielleicht sogar eher auf einer, und ich hätte es niemals gedacht, das zu sagen, liberalen Ebene, ich glaube auch, dass Unternehmen Großes dazu beitragen können. Zum Beispiel die Rügenwalder Mühle hat jetzt vor 3 Wochen das erste Mal mehr Gewinn oder ich glaube Umsatz mit nicht tierischen Produkten gemacht. Heißt, wenn mehr Companies, wie zum Beispiel die Rügenwalder Mühle, erkennen, dass
da ein aber keine Werbung.
Nein, kauft lieber,
okay,
ist auch viel, zu teuer und schmeckt eigentlich relativ gleich. Ist nicht schlecht, aber naja. Wenn auch Unternehmen erkennen, dass der Konsum von Fleisch eigentlich nicht wirklich eine Zukunft hat, beziehungsweise eine schwierige Zukunft hat, dann würde es ja auch nochmal viel einfacher für den Konsumenten am Ende sein.
Fabian, du bist fantastisch.
Wieso bin ich fantastisch?
Weil du wirklich einen...
Also
einen
Bildung, Weg, Politik, Unternehmen müssen zusammen anpacken und dann können auch Menschen dazu gelenkt werden. Lass mich
doch sagen, warum du fantastisch bist.
Okay.
Weil im Grunde heißt es ja, Unternehmen erkennen frühzeitig die wichtigen Entwicklungen.
Ja.
Auch für den Planeten, für den Menschen. Und sie reagieren so früh, dass sie Geschäftsmodelle haben, die das Thema aufgreifen.
Und die trotzdem,
wie diese Mühle.
Und die trotzdem ihren Gewinn aber auch maximieren. Also weil, klar, es ist immer ganz nice, wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, bitte, lieber Herr Tönnies, hör auf, Fleisch zu produzieren, hör auf damit, also was du gerade überhaupt tust, dann verlieren nur, und das wäre wahrscheinlich auch wieder ein Argument, was von deiner Seite kommt, logischerweise Menschen ihren Arbeitsplatz. Eine Company hat keine Lust darauf, einfach mal eben alle Geschäfte einzustellen und halt keinen Cent mehr zu verdienen. Aber was du ja schon richtig sagst, wenn man das früh genug erkennt und früh genug das Unternehmen umstellt, wird man auf lange Sicht sogar den Gewinn maximieren mit einem Produkt, was uns Menschen was bringt und was diesem Planeten was bringt.
Ja,
Das erkennt nur blöderweise so ein Tönnies gerade.
Aber jetzt nehmen wir mal das Thema Preisbildung. Ich bin ja, als Liberaler bin ich überzeugter Vertreter des Emissionshandels.
Ja.
Das würde im Grunde bedeuten, dass wenn 1 Kilogramm Fleisch 34 Kilogramm CO2 produziert, dass sozusagen dann diese Bepreisung von Fleisch mit integriert, dass CO2 ausgestoßen wird. Das heißt, das Fleisch wird teurer.
Genau.
So, jetzt kommt natürlich ein interessanter Punkt. Ganz viele Menschen sind in diesem Lande ja nicht sehr begütert.
Ja.
Das heißt, sie kaufen sich billiges Fleisch ein und die sind dann die Gekniffenen. Wie gehst du denn damit um?
Das soziale Thema ist ein Riesenproblem, wenn es um den Verzehr von tierischen Produkten geht, weil du ja, also klar, was willst du tun, wenn du da 50 Euro in der Woche für deine Lebensmittel zur Verfügung hast, vielleicht sogar noch weniger und du stehst vorm Regal und wie gesagt, es gibt das Hackfleisch für 1,50 €. Und es gibt das Veggie-Hackfleisch für 3 €, also den doppelten Preis.
Ja, so ist es.
Das sind natürlich Sachen, wo wir beide, wenn wir mal ehrlich sind, in unserer privilegierten Lage oft gar nicht drüber nachdenken.
Aber ich denke drüber nach.
Also ich denke, also wir für uns nicht so, aber natürlich kann ich jetzt nicht jemandem direkt, der gar nicht die finanziellen Mittel hat, einen Vorwurf machen, dass er nicht die teuren Produkte kauft. Auf der anderen Seite, es gab auch ganz viele Tests, vegan ist nicht automatisch immer teurer. Fertigprodukte sind ja nicht das Einzige, also was es zu kaufen gibt. Ja, ich meine,
könnte doch zum Beispiel in einen Warenkorb der in die Berechnungen einfließt. Wie viel Geld bezieht jemand, ein Sozialhilfeempfänger?
Ja.
Könnte ich doch in diesen Warenkorb, könnte ich eben nicht nur Billighackfleisch reinrechnen,
ja,
sondern Veggie-Hackfleisch. Und das heißt, im Grunde würde dann in der Konsequenz, würde er mehr vom Staat als Sozialtransfer bekommen.
Ja.
Weil der Warenkorb,
ja,
reflektiert, dass eigentlich ein Interesse da ist, ökologisch sinnvoll sich zu ernähren.
Ja.
Jetzt habe ich dich fast mit, jetzt bin ich fast progressiver als du.
Das wäre eine Möglichkeit. Ich meine, du bist ja auch der Politiker. Im Endeffekt meiner Aufgabe, gerade auch als Klima- und Umweltaktivist, ist es ja erstmal, Missstände aufzuzeigen und Lösungsansätze anzubieten. Wie das nachher konkret umgesetzt wird, ist ja in einer gewissen Form nicht, dass ich mich davon distanzieren möchte. Aber dafür brauche ich ja auch, beziehungsweise wähle ich ja auch Menschen wie dich, dass diese Anliegen dann weiter zum Beispiel in den Bundestag
tragen. So, und du siehst im Grunde, also ich bin ja bei dem Thema Fleisch, bin ich ja sozusagen wirklich ein Neuling.
Ja.
Und mit dem Thema Veganismus. Aber es beschäftigt mich und natürlich heißt so ein Dialog mit dir,
ja,
dass ich mir dann auch Gedanken mache, wie ich so etwas fördern kann, ohne die soziale Spaltung weiter zu vertiefen.
Ja, woran ich gerade auch denken musste, als ich gesagt habe, ich bin ja Klima- und Umweltaktivist. Wir haben es ja oft auch nicht leicht. Also ich zum Beispiel arbeite jetzt seit einigen Monaten
Ich weine Krokodilstränen.
Nein, ich meine jetzt nicht, dass... Es gibt Menschen, denen geht es viel, viel, viel schlimmer. Ich meine nur, wir haben es in der Form oft nicht leicht, dass wir ja auch... Zum Beispiel die PETA, ja, arbeite ich seit ein paar Monaten mit. In meinen Augen eine super Tierschutzorganisation. Steht immer wieder sehr negativ in der
Presse. Naja, also ich bin ja gespannt, wie sie sich erklärt zu dem Thema... Einbruch in Tierstelle.
Und weil wenn wir Missstände aufdecken und oft dann auch zu Mitteln greifen, die vielleicht nicht so ganz legal sind, die Klimaschutz und die Tierschutzbewegung, nicht wir beide. Ich glaube, du bist noch nie in eine Fabrik eingebrochen, oder?
Nein, du?
Tatsächlich auch noch nicht, aber es geht.
Ja.
Ich glaube, ich bin da eher zu bereit, um nachher was aufzuklären. Nur worauf ich hinaus will, man steht ja oft unter einem sehr schlechten Licht und wird
jemand,
oft erst gar nicht erst ernst genommen, weil es immer wieder heißt, ja, die PETA, das sind ja die, die da in Fabriken einbrechen.
Wer Recht und Gesetz bricht,
ja,
der hat in meinen Augen ein großes Problem.
Dann lass uns doch mal hören, was dazu die PETA
sagt. Ja, in Ordnung.
PETA ist als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt. Durch viele Prüfungen der Behörden bestätigt. PETA überzeugt durch Öffentlichkeitsarbeit und Verhandlungen mit Unternehmen und Industrien, um vegane und gewaltfreie Produkte zu installieren unter Verdrängung der schädlichen Produktion tierischer Produkte. Auch wenn die FDP, allen voran der charakterlose Bundestagsabgeordnete Gero Hocker, selbst Repräsentant des mächtigen Fischereiverbandes in Deutschland, es ständig wiederholt, PETA begeht keine Stalleinbrüche. Es ist eine falsche Tatsachenbehauptung und Schmähung. Die FDP ist mit dem wiederholten Versuch gescheitert, PETA über den Entzug der Gemeinnützigkeit zu vernichten. Dennoch verkraftet ein demokratisches System solch eine Splitterpartei.
Ja, das ist natürlich harter Tobak, was Herr Haferbeck gesagt hat. Und ich muss da auch meinen Kollegen Gero Hocker in Schutz nehmen. Es ist ja nicht anrüchig, Vorsitzender eines Fischerverbandes zu sein. Aber man sieht an der Äußerung von Herrn Haferbeck, wie hart die Fronten sind.
Das auf jeden Fall. Ich habe auch mit so einer, ich sage mal, radikalen Aussage jetzt nicht direkt gerechnet.
Ja, aber gut, er hat seine Chance wahrgenommen in dem Podcast, der ja eigentlich kein parteipolitischer Podcast ist,
ja,
sondern ein TS-Podcast, um sozusagen daran zu gehen. Aber das sei ihm erlaubt,
ja,
denn wir haben ihn ja, wir zensieren ihn ja nicht. Aber was mich natürlich schon auch beschäftigt, und das sage ich jetzt dir, Fabian, natürlich bewegt in einer politischen Organisation das Thema Tierschutz versus Wirtschaftsinteresse,
ja,
die Herzen und Gemüter ganz drastisch. Und ich habe Kollegen und Kolleginnen, die übrigens auch Vegetarier oder von einer weiß ich, dass sie Veganerin ist.
Echt?
Ja.
Ja.
Aber natürlich sind wir in der Frage eher in der Minderheit. Denn diese Abwägung des Tierwohls versus des Wirtschaftswohls,
ja,
ist in einer politischen Partei eine ganz, ganz schwierige. Ich nehme da übrigens sehr stark Stellung. Für mich ist es heute so, dass ich wirklich sage, die Industrie, wenn sie das macht, wenn sie CO2 ausstößt, wenn sie so und so viel Wasser verbraucht, wie auch immer, dann muss der Preis steigen und sie muss im Grunde sanktioniert werden über den Preis und damit im Grunde ein Stückchen auch mit schrumpfenden Umsätzen. Und zum Zweiten bin ich außerordentlich empfindsam für das Recht der Tiere.
Ich glaube, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal aus meinem Standpunkt heraus sage, und ich möchte damit niemanden in Schutz nehmen, der in irgendeiner Form für Tierleid sorgt, nur ich glaube, dass dieses Bewusstsein, was auch bei der allgemeinen Bevölkerung eben noch nicht wirklich da ist, dass eben große auch umweltliche Schäden und Klimaschäden, aber auch gesundheitliche Schäden durch die Produktion und den Verzehr von tierischen Mitteln entstehen, dass die eben auch bei zum Beispiel Leuten in der Politik teilweise vermutlich noch gar nicht so stark angekommen sind. Was da die Ursachen sind, weil vielleicht Leute nicht genau hinhören oder sowas ausblenden, das weiß ich nicht. Aber ich denke, so wie es gerade ist, dass ein paar VeganerInnen immer wieder gegen große, mächtige, ja, größtenteils Männer vorgehen wollen, die denen aber gar nicht zuhören, so wird es ja auch also in Zukunft zu keiner Lösung kommen. Deswegen, ich möchte jetzt hier nicht zurückrudern und sagen so, ja, ihr könnt ja auch nichts dafür, aber ich glaube, und ich glaube, da sind wir beide auch auf einer Linie, man muss erstmal das Gespräch suchen. Und es ist vielleicht auch mal, also ich glaube, es würde auch einem Politiker mal ganz gut tun, mehr Aktivisten zuzuhören und Aktivistinnen, aber so wie es auch Aktivistinnen ganz gut tun würde, wenn sie nicht ihre Taten ändern, dass sie Missstände aufzeigen, also was wir da tun, ist ja genau richtig, aber dass wir auch anerkennen, dass alte Generationen einfach anders aufgewachsen sind und wir respektieren, dass manche Menschen vielleicht auch ein bisschen länger brauchen. Die Zeit haben wir zwar nicht, also wir haben nicht allzu viel Zeit, aber ich glaube, wenn man sich da ein wenig entgegenkommt, könnte man schon viel mehr ändern.
Ja, oder auch gerne, dass da mal so eine Konfrontation kommt, wie sie vorher kam, denn die führt ja dazu, ja, dass man über sein eigenes Denkgebäude nachdenkt.
Ja.
Ne? Ich hätte jetzt auch sagen können, ich gehe in meinen Schmollwinkel zurück, wo ich übrigens bis fast nahe dran war, und zu sagen, so lass ich doch mit mir nicht reden. Ja. Aber ich meine, ich war ja nicht unähnlich, als ich jung war.
Ja.
Und ich habe auch bewusst den grünen Rasen, den Verbotenen, betreten.
Ja.
Musste halt damit leben, dass man mich halt auch zurechtgewiesen hat. Aber diese Freiheit hat natürlich jeder Mensch. Und ich persönlich bin PETA eigentlich schon sehr dankbar,
dass sie
solche, ja, Themen aufgreifen. Wobei ich auf der anderen Seite sage, sie können sich auch nicht so leicht aus der Verantwortung ziehen. Die Überbringer von Nachrichten.
Ja.
Oder selber sozusagen die TV-Station zu sein für diejenigen, die einbrechen.
Ja.
Das enthebt sie nicht aus der Verantwortung.
Aber vielleicht, und das könnte ja auch eine abschließend ganz gute Frage sein, ist es der falsche Ansatz, immer wieder zu überlegen, ob jetzt PETA dadurch auch Verbrecher sind, sondern vielleicht wäre es mal eine Möglichkeit, wenn PETA wieder was aufdeckt, jetzt nicht direkt zu überlegen, okay, wer hat das alles gefilmt und sind das Verbrecher und wieso brechen die ein, sondern ist es nicht eigentlich auch ein Verbrechen, also ist das, was da gezeigt wird, nicht eigentlich auch ein Verbrechen? Also die Debatte geht immer viel zu sehr über die paar AktivistInnen, die halt mal ein paar Aufnahmen in so einer Schweinezucht machen, aber vom eigentlichen Thema dieser Schweinezucht komplett weg. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir weniger uns damit beschäftigen, ob jetzt AktivistInnen eingesperrt werden sollten, weil sie irgendwo eingebrochen sind, sondern uns mehr damit beschäftigen, was da eigentlich passiert, was auf diesen Aufnahmen zu sehen ist.
Ich wär jetzt bei dir, wenn du sagst, wir müssen uns mit beidem beschäftigen. Und es ist richtig, was ja, du sagst, dass man sich häufig dann hinter juristischer Argumentation versteckt,
ja,
und die wahren Probleme miserabler, tierunwürdiger Zuchthaltung nicht aufdeckt und debattiert. Beides muss passieren. Und wenn das dann auch noch im Rahmen von Recht und Gesetz geht, dann wäre ich schon sehr glücklich.
Und ich glaube, darauf kann ich mich eigentlich auch einigen. Und damit haben wir doch einen ganz guten Abschluss für diesen Podcast gefunden. Schreibt uns gerne mal eure Meinung zum Thema Fleischkonsum, aber auch allgemeinen Konsum von tierischen Produkten. Seid ihr vielleicht sogar VegetarierInnen oder VeganerInnen? Oder denkt ihr, das ist alles totaler Schwachsinn und was Thomas und Fabian da reden, hat sowieso eigentlich gar keine Relevanz auf dieser Welt. Schreibt uns das, bewertet diesen Podcast gerne positiv, dass wir auch weiterhin schön in den Charts aufsteigen. Und ich sehe, du bist auch gerade ein bisschen durch. War wieder ein schwieriges Thema.
Ich bin sehr nachdenklich, ja.
Ja, wir hoffen ihr auch und tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.